was wir jetzt hier eben gehört haben, das war ein Wal. Und zwar war das der große Schwertwal, besser bekannt als Orca. Und die haben sogar eigene Dialekte. Sie kommunizieren mit familieninternen Erkennungsrufen. Ihre Rufe können deshalb sehr unterschiedlich sein und stellen die Meeresforschung vor ziemlich starke Herausforderungen. Die Klänge von Walen werden aber nicht nur von der Biologie erforscht. Auch die Musikwissenschaft beschäftigt sich damit. Zum Beispiel Martin Ulrich, Professor für interdisziplinäre Musikforschung mit Schwerpunkt Human-Animal Studies. Er ist jetzt hier am Telefon, um mit mir über Walgesänge und Tiermusik zu sprechen. Guten Morgen, Herr Ulrich.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Also zunächst einmal die Frage, wenn von Walgesängen gesprochen wird, bezieht sich das dann auf alle Laute von Walen oder kann man tatsächlich zwischen Gesang und anderen Geräuschen von Walen unterscheiden?
Das hängt ein bisschen davon ab, wer über die Gesänge oder die Geräusche spricht. In der Biologie ist es ja üblich, zwischen Gesängen und Rufen zu unterscheiden, bei Walen, aber auch bei anderen Tieren, zum Beispiel bei Vögeln. Ich als Musiker und Musikwissenschaftler tendiere natürlich dazu, den Begriff Gesang global zu verwenden und da keinen kategorialen Unterschied zu machen.
Wie sind denn diese Walgesänge ausgestaltet? Welchen Mustern folgen sie, wenn man sie musiktheoretisch untersucht?
Das hängt tatsächlich von der jeweils untersuchten Art ab. Sie haben uns ja gerade ein sehr schönes Hörbeispiel vom Orca vorgespielt. Der hat kürzere Strophen. Da dauert sozusagen ein Melodieverlauf ein paar Sekunden lang. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Buckelwalen zuwenden, eine der Walarten, die sicherlich die vielfältigsten und ausgeprägtesten Gesänge hat, kann eine einzelne Strophe 30, ja 45 Minuten dauern. Da stoßen wir mit unserer menschlichen Musikwahrnehmung eigentlich an Grenzen, denn wir sind es gewohnt, dass eine Melodie ein paar Sekunden dauert, vielleicht auch mal eine halbe Minute. Aber dann sind wir irgendwann so am Rand unseres unmittelbaren Wahrnehmungsvermögens angelangt und offenbar sind Buckelwale in der Lage, eine musikalische Gestalt von halbstündiger Dauer zu erfassen.
Wir haben in diesem Morgenmagazin schon gehört, der Gesang von Sprossern, einem Vogel, der ähnlich wie eine Nachtigall singt, hat strukturelle Ähnlichkeiten mit menschlicher Musik. Und jetzt, wo Sie schon ansatzweise darauf zu sprechen gekommen sind, wie sieht das denn mit dem Gesang von Walen aus? Inwieweit gibt es da denn Parallelen zu menschengemachter Musik?
Das ist sehr ähnlich wie beim Vogelgesang. Es findet halt auf einer etwas anderen Zeitleiste statt. Man sagt manchmal nur halb im Scherz, wenn man den Walgesang schneller stellt, das ist ja technisch sogar möglich, dann klingt er wie Vogelgesang. Also wir finden sehr variantenreiche Melodieverläufe, wir finden bestimmte rhythmische Strukturen, die sich wiederholen und wir finden eben auch dieses Modell der Strophe, also Wale entwickeln Gesänge. Sie sind ihnen nicht angeboren, sondern sie lernen sie, sie entwickeln sie auch in der Gruppe, im Familienverband weiter. Und sie können sich diese Gesänge dann aber auch merken und die wiederholen. Also so ein bisschen wie ein Volkslied oder ein Popsong mit mehreren Strophen, wo wir ja die gleiche Melodie auch mehrmals hintereinander hören.
Sie beschäftigen sich ja nicht nur mit Walgesang, sondern generell mit Klängen, die unter Wasser zu finden sind. Was gibt es denn dann noch, was man als Musik bezeichnen könnte?
Erstaunlich viel. Es gab ja lange das Vorurteil, und ich selber hatte das, gebe ich gerne zu, auch, die meisten Wassertiere seien mehr oder weniger stumm. Der stumme Fisch ist fast sprichwörtlich und dieses Sprichwort ist auf jeden Fall falsch. Also Fische, viele Fischarten erzeugen Klänge, selbst manche Krebse. Es gibt einen sogenannten Pistolenkrebs, der sogar furchtbar laut sein kann, indem er mit seiner Schere knallt. Und inzwischen besteht der Verdacht und es bestehen auch Anhaltspunkte dafür, dass selbst manche Weichtiere doch hören und dann auch eine klangliche Wahrnehmung haben. Sei es Muscheln, wie zum Beispiel Austern, seien es aber auch die Oktopusse, von denen wir ja neuerdings wissen, dass sie ungeheuer intelligent sind. Und da wissen wir inzwischen einiges, aber man muss auch sagen, wir wissen sehr viel auch nicht. Selbst über die relativ gut erforschten Wale und Delfine fehlen uns noch viele eigentlich grundsätzliche Informationen, zum Beispiel was die Hörschwelle der Tiere angeht. Wir als Menschen sind ja gewohnt, in einem bestimmten Frequenzbereich zu hören. Wir hören sehr tiefe Töne nicht, wir hören sehr hohe Töne nicht. Und da sind uns zum Beispiel viele Wale und Delfine weit voraus, weil sie Ultraschall gut wahrnehmen, gut hören können. Und wir müssen vermuten, dass es eine Klangwelt unter Wasser gibt, von der wir eigentlich nur einen Bruchteil wahrnehmen können.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, woher denn dieses Bild vom stummen Fisch eigentlich kommt, wenn es gar nicht der Realität entspricht. Also Wale können wir ja mit dem menschlichen Gehör wahrnehmen. Was können Sie denn sagen, welche Tierarten es gibt, die definitiv Geräusche von sich geben, die nur einfach für uns Menschen nicht so wahrnehmbar sind?
Ich glaube, in unserer westlichen Kultur gab es jahrhundertelang eine Grundannahme, nämlich dass Menschen und Tiere unterschiedlich sind. Man spricht auch von der anthropologischen Differenz. Und man hat Tieren einfach sozusagen als Default-Einstellung unterstellt, die können nicht, was wir Menschen können und was in diesem Bild auch sozusagen das Menschsein ausmacht. Ne? Und dazu gehörten Werkzeuggebrauch, Kultur im Allgemeinen, Sprachfähigkeit und dazu gehört auch lange die Musik. Ne? Und inzwischen ändert sich diese Denkweise ein Stück weit. Sie ändert sich in vielen Wissenschaften, sowohl in der Biologie als auch in den Kulturwissenschaften. Sie ändert sich ein bisschen, glaube ich, auch im gesellschaftlichen Bewusstsein. Und wir gehen inzwischen eher davon aus, dass das, was Menschen können, was sie auch ästhetisch und kulturell können, doch auch im Tierreich verbreitet sein kann, vielleicht sogar verbreitet sein muss, wenn man eben die Evolutionstheorie ernst nimmt und an gemeinsame Wurzeln und an konvergente Entwicklungen denkt. Und von daher, glaube ich, war diese Idee, dass andere Tiere keine Musik haben, einfach ein Stück weit auch diesen menschlichen, naja, man könnte ja sagen, dieser menschlichen Arroganz geschuldet. Ne? Dass man immer gedacht hat, das, was wir können, ist so ganz einmalig und das kann und darf doch nicht sein, dass Tiere das auch drauf haben.
Ja, trotz der von Ihnen jetzt als menschlichen Arroganz benannten Haltung des Menschen zu Tieren, haben sich Menschen in ihrem musikalischen Schaffen ja oft von Tierlauten inspirieren lassen und die haben sich damit kulturgeschichtlich beschäftigt. Was sind denn die ersten bekannten menschlichen Tiermusiken?
Die allerersten menschlichen Artefakte, die allerersten Musikinstrumente, die wir heute noch haben, sind schon in mehrerer Hinsicht mit Tieren verbunden. Es gibt Flöten aus der Eiszeit, man schätzt das Alter auf etwa 40.000 Jahre, die teilweise aus Elfenbein, teilweise aus Vogelknochen hergestellt worden sind. Und in den letzten Jahren hat man einige dieser Instrumente auch rekonstruiert, also nachgebaut, die Originale darf und kann man nicht spielen, die sind auch meistens zerbrochen. Aber man hat Nachbauten dieser Flöten angefertigt und Musikerinnen haben diese Instrumente auch gespielt. Und das klingt verdächtig nach Vogelgesang. Ja, also so wie die allerersten Höhlenmalereien oft aus Tierblut gemacht wurden und Tiere darstellten und offenbar sich in einem Überschneidungsbereich von Schamanismus und Jagdzauber beschäftigt haben, so denke ich, hat die allererste Musik auch dazu gedient, Tiere zu imitieren, sie gewissermaßen auch heraufzubeschwören und möglicherweise auch sie zu Jagdzwecken anzulocken.
Und wenn wir diese Frage mal umkehren, inwieweit lassen sich denn Tiere eventuell von menschlicher Musik inspirieren?
Das ist eine ganz interessante Frage, Frau Schulz, und das ist gleichzeitig ein unheimlich weites Feld. In unserer heutigen Welt, wir sprechen ja auch vom Anthropozän, weil wir feststellen, dass es so eine ganz unberührte Natur gar nicht mehr gibt und dass aber gleichzeitig unsere Kultur ja durchdrungen ist von den Tieren, überhaupt von nichtmenschlichen Existenzen. In unserer Zeit stellen wir fest, dass Singvögel in der Stadt Handyklingeln nachahmen, dass die Wale, mit denen wir gestartet sind, tiefer und lauter singen müssen, um sich gegen den menschengemachten Lärm in den Ozeanen, gegen den Schiffslärm, gegen die Sonargeräusche quasi überhaupt noch durchsetzen zu können. Also Tiere reagieren, sie reagieren auf menschlichen Lärm, aber sie reagieren auch durchaus auf menschliche Musik. Und es gibt viele Beispiele in der Geschichte und auch in der Gegenwart, in der tatsächlich Menschen auch versucht haben, mit Tieren gemeinsam zu musizieren.
Bevor ich zur letzten Frage komme, würde ich unseren HörerInnen und auch Ihnen ganz gerne einen kurzen Ausschnitt vorspielen von dem Musiker David Rothenberg.
I'm David Rothenberg, and we're here at the Turtleback Zoo Australian Aviary because I play my clarinet with birds, trying to understand what they're doing. Why do I do this? Because I think there's more music in the animal world than there is language. Because animals make all kinds of sounds, but there's not that many animals that have vocal learning. It's something that humans have, whales and dolphins have, and songbirds. What this means is they can learn to make new sounds.
David Rothenberg macht sogenannte Interspecies Music. Darunter versteht man das gleichberechtigte gemeinsame Musizieren von Menschen und Tieren. Nun könnte man fragen, inwiefern kann man denn vom gemeinsamen Musizieren sprechen, wenn Tiere vielleicht gar nicht die Absicht verfolgen, Musik zu machen?
David Rothenberg ist sicherlich ein Pionier dieser Interspecies Music. Er hat mit vielen unterschiedlichen Tieren musiziert und ich sag mal etwas platt, es kommt sehr auf das Tier an, ja, ob da eine direkte Interaktion stattfindet. David hat mit Vögeln und auch mit Walen tatsächlich interaktiv musiziert. Das kann man bei den Aufnahmen, bei den Filmen, die es davon gibt, gut nachvollziehen. Und er als Philosoph hat ja auch ganze Bücher darüber geschrieben. Aber er hat auch ein Buch geschrieben, das nennt er Bug Music. Da geht es um die Musik der Insekten. Und wenn man ihn, gibt es schöne Filmaufnahmen auf YouTube, inmitten eines Zikadenschwarms sieht, mit dem er musiziert, glaube ich, ist die Interaktion sozusagen auf einer anderen Ebene, vielleicht eher auf einer klangökologischen Ebene, als das jetzt bei Singvögeln oder Buckelwalen der Fall ist. Also Interspecies Music ist global der Versuch, mit Tieren zu musizieren. Ob die Tiere wirklich antworten im Einzelfall, das hängt natürlich sehr nicht nur von der Tierart, sondern auch vom individuellen Tier ab.